Der Tag hat so gut angefangen. Ich bin rechtzeitig aufgestanden, hatte eine gesegnete Zeit mit dem Herrn im Bibellesen und Gebet, saß auch rechtzeitig im Auto und bin los zur Arbeit. Plötzlich ein komisches Geräusch aus dem Motor und das Auto bleibt stehen. Kein Lebenszeichen mehr. Nach einer Stunde Wartezeit auf den ADAC bekomme ich dann die Info, das scheint eine größere Sache zu sein. Das Auto muss abgeschleppt werden. Viel zu spät komme ich zur Arbeit, kann mich überhaupt nicht konzentrieren, im Kopf rattert es. Ich weiß, dass ich gerade jetzt nicht die Mittel habe für eine große Reparatur. Ja, und so komme ich dann nach Hause, werde liebevoll von meiner Frau begrüßt und sie sagt, Schatz, du weißt doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Du hast gut reden, denke ich mir so. Irgendwie kann ich mir in dem Moment nicht vorstellen, dass Gott mir jetzt besonders nahe ist, mich jetzt besonders liebt und mich jetzt im Glauben stärken will. Kennt ihr ähnliche Situationen? Na, genauso hat sich bei mir nicht zugetragen, aber ähnliche Situationen habe ich schon öfters gehabt. Und der Predigttext ist heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Bis auf Lukas berichten alle von diesem Ereignis, alle Evangelisten. Die werden uns zunächst einmal den Text lesen. Als es aber Abend geworden war, wir wissen, vorher hat Jesus die große Menge gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr, du bist wunderbar in deinem Wirken. Ja, wunderbar in jeglicher Hinsicht. Vieles, was du tust, verstehen wir nicht. Aber vieles können wir schon sehr bald erkennen, dient wirklich zu unserem Besten. Herr, ich danke dir, dass du nicht einfach unsere Wünsche erfüllst, sondern dass dein Ziel ist, diejenigen, die dir angehören, um Glauben zu stärken, im Glauben zu festigen, und dass du uns Menschen klar machen willst, dass du der Gott bist, der einzig wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Und dass du dich ganz besonders verherrlichen möchtest in solchen Situationen, wo wir nicht damit rechnen. Ich will dich bitten, dass du mir Gnade schenkst, dein wunderbares Wort in rechter Weise weiterzugeben, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass du mit deinen Worten unser Leben hineinsprichst. Amen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit bei Jesus bist du am Ziel. Vielleicht würde der eine oder andere das ein bisschen anders formulieren. Mit Jesus bist du am Ziel. Mir war es wichtig, bei Jesus bist du am Ziel zu wählen. Und ich habe 3 Predigtpunkte. Der erste Punkt lautet, umgeben von Dunkelheit und Gegenwind. Der zweite, wenn du am wenigsten mit Jesus rechnest, ist er besonders nah. Und der dritte Punkt, bei Jesus bist du am Ziel. Umgeben von Dunkelheit und Gegenwind. Also anders als Matthäus und Markus beschränkt sich Johannes bei der Erzählung dieses Ereignisses auf einige wenige Tatsachen. Ich habe schon mal erwähnt, dass Johannes sehr wahrscheinlich davon ausgeht, dass die Leser des Johannesevangeliums das zuvor geschriebene Markus-Evangelium schon kennen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Johannes einen bestimmten Anlass hat, warum er das Evangelium selbst auch noch einmal aufschreibt. Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns das mal wieder vor Augen führen. Was ist der Fokus, was ist der Antrieb, dass Johannes, der Evangelist Johannes, dass ich Johannes-Evangelium schreibt? Und was sind die Kriterien, wonach er aussucht, was er beschreibt und was er dann ja einfach weglässt oder sagt, ja, da könnt ihr bei Markus nachlesen. Ja. Und wir finden das geschrieben in Johannes 20, die Verse 30 bis 31. Johannes 20, 30 bis 31. Da schreibt Johannes, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, schon bei der Speisung der 5000, oder wir wissen, dass es ja nur 5000 Männer waren, Sicherheit über 10.000 Menschen, weist Johannes darauf hin, dass Jesus seine Jünger, dass Jesus seine Jünger auf den Glauben hin prüft. Anders auch als in anderen Evangelien. Auch dieses Wunder der Speisung der 5000 diente dazu, dass Jesus seine Jünger in eine Schule nimmt. Die Jünger nämlich, die sahen keine Möglichkeit, eine so große Menschenmenge mit Essen zu versorgen. Sie waren fertig mit ihrem Latein. Und als Jesus dann dieses Problem mit Leichtigkeit löste, war zwar große Erleichterung da, auch Begeisterung, aber dieser wirkliche Glaube an Jesus als den Sohn Gottes, der fehlte bei den Jüngern immer noch. Und dass das so ist, das bezeugt uns Markus, das lesen wir in Markus 6, 52, und da heißt es, selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Und hier ist die Rede von den Jüngern. Also wir sehen, es war notwendig, dass Jesus sich seiner Jünger annahm, um genau das, was ihnen fehlte, zu geben. Festigkeit im Glauben an ihn als den Sohn Gottes. Also, nächste Lektion. Jesus nötigt jetzt seine Jünger, in das Boot zu steigen und über den See Genezareth nach Kapernaum überzusetzen. Jesus selbst geht auf einen Berg, steht dort also einen von den Hügeln und hat wie schon so oft Gemeinschaft mit seinem Vater, um sich dort auch stärken zu lassen. Wir wissen vorher, dass er mit sehr viel Begeisterung umgeben war. Ja, sie wollten ihn sogar zum König machen. Jesus entzieht sich ihm. Er weiß, das ist der falsche Weg. Dazu bin ich nicht auf diese Erde gekommen, um irdischer König zu sein, sondern er ist der König einer anderen Welt. Und Jesus wusste mit Sicherheit auch, dass der nächste Tag etwas ganz anderes offenbaren wird. Wir kommen da zur nächsten Predigt. Ich deute da immer so ein bisschen drauf hin, weil dieser Abschnitt, der dann kommt, der gehört zu meinen Lieblingsabschnitten. Aber der nächste Abschnitt, der wird nämlich das Gegenteil zeigen. Nicht mehr Begeisterung, dass sie ihn zum König machen wollten. Und wir sehen, Jesus stärkt sich jetzt hier durch die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und mit einem, und nebenbei oder gleichzeitig hat er die Jünger im Blick. Er ist dort auf erhöhter Stelle. Der See Genezareth liegt unterhalb des Meeresspiegels, also tief unten. Und er sieht, wie sie mit ihrem Boot auf den See hinausfahren. Wenn wir jetzt in den Text bei uns hineinschauen, finden wir jetzt zwei Hinweise, die besonders sind, in Vers 17. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum, und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Ich sagte, Johannes hat dieses Ereignis knapp gehalten und hat bestimmte Merkmale hier gesetzt, bestimmte Betonungen, die man vielleicht auch mal überliest, aber hier in diesen zwei Hinweisen finden wir eine wichtige Wahrheit. Denn für Petrus und Jakobus, für die Fischer unter den Jüngern, war das nichts Ungewöhnliches, nachts im Dunkeln auf den See Genezareth zu fahren. Den kannten sie, nachts sind sie fischen gewesen. Sie kannten sowohl den See als auch diese Situation, im Dunkeln zu rudern. Also das war jetzt nicht das, was Johannes hier hervorheben möchte, dass das etwas Außergewöhnliches ist. Wahrscheinlich sieht Johannes hier eine Parallele zu den verschlossenen oder verhärteten Herzen der Jünger. Diese Finsternis. Sie waren viel mit Jesus unterwegs. Ihre Herzen waren aber immer noch fern von Jesus. Sie hatten von den Broten gegessen, aber das Brot des Lebens hatten sie noch nicht wirklich in sich aufgenommen. In ihren Herzen war es noch finster. So wie sie umgeben waren jetzt mit dem Boot auf dem See von Finsternis. Und Jesus war fern. Sie sind alleine, ohne Jesus unterwegs. Wenn wir jetzt noch Markus dazu nehmen, wissen wir, dass der Wind, der jetzt aufkommt, ihnen zudem noch zuwider war. Das heißt, sie hatten enormen Gegenwind. Nun, auch das war tatsächlich für die Fischer unter den Jüngern auch nichts Außergewöhnliches. Das kommt dort häufig vor. Auch heute ist das Phänomen dort gut zu beobachten. Und zwar, wenn die kühle Luft von diesen Berghängen nach unten fällt, entsteht so ein starker Föhn, der auch richtig große Wellen, also verhältnismäßig große Wellen für diesen See aufkommen lässt. Also auch das war jetzt nicht Außergewöhnliches, aber Johannes betont es hier. Also, finster in ihren Herzen, Jesus war fern und sie haben Gegenwind. Für sie war klar, was zu tun ist. Kräftig rudern, ohne pausieren, voll ins Zeug legen, dazu noch zusehen, dass dieses Wasser, was ins Boot hineinschwappt, das war kein Schiff, es war ein Boot, ja, dass man das immer wieder rausschöpfte und zusehen, dass man vorwärts kommt. Weil, wenn man aufhört zu rudern, sofort geht's wieder rückwärts. Ich durfte mal so ein Erlebnis haben, das irgendwie wird mir das wahrscheinlich auch länger sitzen bleiben. Ich war mit Lilly in Österreich vor einigen Jahren am Wörthersee und wir sind mit zwei Paddleboards mal ans andere Ufer gefahren. Also längs des Sees da ans andere Ufer, da sind wir vorher mal mit dem Auto hingefahren und fanden das da ganz schön, dachte ich, oh komm, wir fahren mit den Paddleboards mal dorthin, also in Badesachen, ja. Es war schön sonnig, warm, 30 Grad. Und nachdem wir dort angekommen waren und wir uns ausgeruht hatten, wieder auf dem Weg zurück, plötzlich kommt ein Wind auf. Der war schon, wo wir am Ufer waren, da. Und dachte, naja gut, wir sind ja kein Segelboot. Paddleboard wird schon gehen. Der Wind wurde stärker und stärker und eine schwarze Front kam auf uns zu. Wir hätten natürlich seitlich ranfahren können, aber da gab es keinen direkten Weg wieder zurück. Und dann so mit Badeklamotten irgendwo auf der Straße und ein Paddleboard dabei. Also rudern. Und da habe ich das nämlich auch erlebt. Am Rudern, stehen, das ging schon nicht mehr, das war sehr wellig dann. Also im Knien und Rudern, wenn du einmal kurz aufgehört hast, schupp, warst du wieder ein paar Meter weiter zurück. Und dann sind wir auch etwas auseinandergetrieben, Lilly war ein bisschen weiter links und ich habe ihr versucht zuzurufen, komm weiter hierhin, und sie macht nur so, versteht kein Wort. Ich schreie mir die Kehle aus dem Hals, sie hat nichts verstanden. Aber der Wind war so laut und so stark, da konnte ich mir das so ein bisschen vorstellen, ein bisschen wohlgemerkt, wie es wohl den Jüngern gegangen ist, auf diesem See, wo der Wind so geheult hat und sie mussten zusehen, dass sie dort vorwärts kommen. Was zeigen uns hier diese ersten Verse für unser praktisches Leben? Vielleicht ist jemand heute unter uns, der auch schon viel, also der zu denen gehört, die schon viel über Jesus gehört haben, schon viel miterleben durften oder oft miterleben durften, wie er Gebete erhört. Oder die beobachten konnten, wie Menschen, die in der Sünde gebunden waren, Befreiung erfahren haben. Es fasziniert dich, aber dein Herz ist verschlossen. Du bist nicht bereit, dein Leben vollständig Jesus auszuliefern, bedingungslos daran zu glauben, dass Jesus als Sohn Gottes nicht nur deine Sünden vergibt, sondern dich auch sicher in die ewige Herrlichkeit bringt. Gehörst du zu denen, dann siehst du dich vielleicht in diesen Jüngern wieder. Vielleicht bist du aber ein Kind Gottes, aber traust Jesus nicht völlig. Gerade wenn es um so alltägliche Herausforderungen des Lebens geht. Es war für die Jünger etwas Alltägliches, was sie jetzt erlebten, zunächst einmal. Jesus ist gefühlt weit weg, kein Durchblick, wohin du auch schaust. Du siehst nur zu, dass du funktionierst. Weiter, immer nur weiter, nur nicht aufhören. Wenn ich mich genug anstrenge, werde ich es schon schaffen. Vielleicht schaffst du es, wie die Jünger, bis zur Mitte des Sees. Aber sicher ankommen wirst du nicht. Und das ist das, was wir hier festhalten müssen. Ohne Jesus kommen wir nicht ans Ziel. Und ohne im vollen Vertrauen auf ihn zu leben, kommen wir nicht vorwärts. Punkt 2. Wenn du am wenigsten mit Jesus rechnest, ist er besonders nah. Jesus möchte aber, dass deine Jünger ankommen. Das ist sein erklärter Wille, wie wir das auch später in Johannes 6 sehen werden. Noch viel mehr möchte er aber, dass die unverständigen Herzen der Jünger zum Glauben finden. Ja, dass Jesus diese unverständigen Herzen mit Glauben füllt. So, die Jünger sind inzwischen so circa 5 Kilometer weit gekommen. Markus sagt, sie sind mitten auf dem See. Und auch wenn die Situation angespannt und sogar gefährlich ist, lesen wir nicht, dass sie von Angst erfüllt waren. Also aufgrund der Verhältnisse. Ihre ganze Konzentration lag darin, die Lage in den Griff zu bekommen. Dass Jesus da ganz in der Nähe war, das erahnten sie noch nicht einmal. Der Gedanke kam ihnen noch nicht einmal, dass sowas möglich ist. Jesus hatte sie aber die ganze Zeit über im Blick. Und da, wo die Not spürbar größer wurde, näherte er ihnen sich, jetzt sichtbar. Wie gesagt, er war vorher schon da. Er hat sie gesehen, er hat sie nicht aus den Augen verloren. Aber jetzt kommt der Moment, wo er sich ihnen sichtbar nähert. Nun, vielleicht kennen wir diese Bilder aus manchen Kinderbibeln, wo dann so eine leuchtende Gestalt auf dem Wasser geht. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass da so eine leuchtende Gestalt auf dem Wasser war. Es wird uns gesagt, es war dunkel, es war finster. Und Jesus geht auf dem See, so wie er als Gestalt Jesus eben auch sonst unterwegs war. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man so plötzlich sieht, irgendwas bewegt sich da und dann ein bisschen weiter schaut, das ist ja eine menschliche Kontur, das ist ja eine menschliche Gestalt. Man kann auch nichts weiter erkennen. Und so müssen wir uns das vorstellen. Die Jünger rudern plötzlich, kommt da was auf sie zu. Und dann lesen wir, dann kommt Angst auf. Dann kommt Angst auf. Warum? Für sie war irgendwie klar, das kann kein gutes Zeichen sein. Ein Gespenst, ein Geist, vielleicht sogar ein Dämon. Jetzt ist das Ende da. Und in diese Angst hinein spricht Jesus. Jetzt in diesem Moment, wo sie wirklich vor Schreck starr sind, hören sie eine ihnen wohlbekannte Stimme. Und das, was Jesus sagt, es ist so knapp, aber es ist so tröstend, es ist so warm, so herrlich. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Vielleicht haben sie sich gegenseitig gekniffen, um festzustellen, ob es Realität ist, was sie da gerade erleben. Da steht der Schöpfer des ganzen Universums vor ihnen seelenruhig mitten im Sturm. Der war ja immer noch da. Dieses Ich bin es sagt so viel aus. Zu den Jüngern damals sagte es, ich bin es, der euch erwählt hat. Ich bin es, der Wasser zu Wein gemacht hat. Ich bin es, der die vielen Kranken an Leib und Seele gesund gemacht hat. Ich bin es, der nur einige Stunden zuvor tausende Menschen mit Brot versorgt hat. Ich bin es, der euch nicht aus den Augen verliert. Ich bin es, der euch jetzt die Angst nimmt. Ich bin es aber auch, der diese Situation herbeigerufen hat, um euch im Glauben zu stärken. Bemerkenswert ist, dass Jesus nicht zuerst den Sturm stillt und dann zu ihnen kommt. Wäre auch für Jesus bequemer gewesen, auf dem glatten Wasser zu gehen als, ja. Er wählt die widrigen Umstände, in denen er sich seinen Jüngern zu erkennen gibt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier sehen müssen. Jesus wählt die widrigen Umstände, in denen er sich seinen Jüngern zu erkennen gibt. Schönwetterjünger, die hatte Jesus ja schon genug. Er war dabei, in ihnen Glauben zu wirken, der über alle Widrigkeiten triumphiert, der drüber steht. Jesus zeigt hier seinen Jüngern, dass ihm im Gegensatz zu ihnen keine Grenzen gesetzt sind. Die Jünger, die spüren diese Grenzen so knallhart. Das haben sie schon vorher, wo sie die 5000 speisen sollten. Keine Chance, keine Idee. Wir müssen sie entlassen. Jesus sagt, wo ist das Problem? Und jetzt, sie rudern, kommen bis zur Mitte, aber irgendwie ja nicht weiter. Jesus steht zu, seelenruhig auf dem See und sagt, hier bin ich. Wo ist das Problem? Die Frage, die sich an uns stellt, ist, bin ich auch so ein Schönwetterjünger? Wenn ich in widrigen Umständen bin, bete ich zu Jesus und formuliere meine Erwartungen. Wenn dann eine Gebetserhörung folgt, fühle ich mich im Glauben gestärkt und erzähle gern auch anderen, wie wunderbar Gott doch auf meine Gebete reagiert hat. Kennen wir das? Ich kenne das. Wenn aber die Widrigkeiten anhalten oder sogar zunehmen, fange ich an zu zweifeln und mit Gott zu hadern. Irgendwie verstehe ich Gott nicht und plötzlich bin ich so fertig und irgendwie der Boden unter den Füßen will weichen. Ja, so sind wir Menschen, aber interessanterweise und tröstlicherweise lesen wir ein Beispiel von Jesus selbst. Ich finde, es ist das beste Beispiel, von dem wir viel lernen können. Und das ist das Beispiel aus der Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Jesus war in ganz starken Kämpfen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Dreimal kniet er sich hin und bittet seinen Vater, Vater, ist es irgendwie möglich, dass dieser bittere Kelch an mir vorübergeht? Dass ich das nicht erleben muss, was mir jetzt bevorsteht? Wenn Gott jemanden erhört, doch dann seinen Sohn, der ohne Sünde war, oder? Ja, und wir lesen das Ergebnis in Hebräer 5, die Verse 7 bis 8. Und das können wir uns mal gemeinsam auch vor Augen führen. Hebräer 5, 7 bis 8. Das ist das Ergebnis seiner Gebete. Heißt, als Christus hier auf der Erde war, ich lese nach der NGÜ, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Er wurde erhört, steht hier, richtig? Aber den bitteren Kelch musste er doch trinken. Erhört wurde nicht diese erste Bitte Jesu. Herr Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sondern die Bitte, die er am Schluss seines Gebetes formulierte. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und nach dem dritten Gebet lesen wir, sein Vater erhört dieses Gebet. Er schickt ihm einen Engel, der ihn stärkt, um das größte Wunder aller Zeiten zu vollbringen, das je vollbracht worden ist. Nämlich den Sieg über Tod, Hölle und Teufel, über den größten Feind des Menschen. Hätte Gott, sein Vater, diese erste Bitte erhört und dieser Kelch wäre an Jesus vorübergegangen, wären wir heute nicht hier, ganz sicher nicht, und immer noch sicher der Hölle preisgegeben. Wir sehen, Gott erhört Gebete, er hört sie immer, aber auf die beste Art und Weise. Und schön wird der Jünger, die finden so lange die Gemeinschaft oder die Nachfolge interessant, solange ihre Wünsche erfüllt werden. Und Jesus wollte eben nicht diese Schönwetterjünger, sondern er wollte Jünger, die fest im Glauben und im Vertrauen zu ihm stehen, auch dann, wenn es nicht so läuft, wie sie sich es vorstellen. Gerade in den widrigsten Umständen zeigt sich Gottes Souveränität besonders herrlich. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch in der Offenbarung sehen durften, wo wir das durchgenommen haben. Und das ist auch etwas, was wir uns immer wieder sagen können, weil es der Tatsache entspricht. Gerade in den widrigsten Umständen zeigt sich Gottes Souveränität besonders herrlich. So komme ich zum dritten Punkt. Bei Jesus bist du am Ziel. Es ist ein Vers, der aber sehr bemerkenswert ist im Johannesevangelium. Vers 21. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und zugleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Also in anderen Evangelien wird das ein bisschen anders berichtet. Sie nehmen Jesus ins Boot, dann legt sich der Wind und dann rudern sie zum anderen Ufer. Johannes wählt hier eine andere Beschreibung. Er sagt, jetzt in dem Moment, wo bei ihnen der Groschen fiel, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Dann sagen sie, Herr, komm in unser Boot. Und auch hier können wir das wieder sinnbildlich verstehen. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Komm in mein Boot. Und in dem Moment heißt es, waren sie am Ziel. Die Jünger erkannten nun ihren Herrn und in ihm auch den Sohn Gottes und wollten ihn somit ins Boot nehmen. Johannes erwähnt dieses Bekenntnis hier an dieser Stelle noch nicht. Das kommt später, und zwar in den Versen 68 bis 69, wo dieses Bekenntnis kommt, dass sie jetzt Jesus wirklich als Sohn Gottes erkennen und annehmen. Aber wenn wir Matthäus lesen, Matthäus 14, 33, und das, denke ich, wäre an dieser Stelle gut zu lesen. Das ist ein hervorragendes Bekenntnis. Matthäus 14, 33. Da ist es jetzt direkt, nachdem Jesus sich ihnen zu erkennen gibt. Da heißt es, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und damit war das Ziel der Lektion Jesu erfüllt. Und somit passt dann diese Beschreibung von Johannes auch sehr gut. Wo sie sagen, Herr, komm in unser Boot, du bist wahrlich Gottes Sohn. Dann waren sie schon am Ziel. Also ich kann mir vorstellen, dass einfach das Stück, was sie dann noch, wie es nach den anderen Evangelien berichtet, gerudert haben, das war so schnell gerudert wie der Weg der Emmaus-Jünger, wo sie plötzlich schon da waren und sie nicht merkten, wie die Zeit vergangen ist. Warum? Weil Jesus bei ihnen war. Weil Jesus da war und alles war gut. Selbst wo der Sturm noch toste, war alles gut. Und das ist eben auch das, was für uns heute gilt. Wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus immer da ist, dann wissen wir auch, und dann dürfen wir wissen, dass auch in den widrigsten Umständen er besonders nah ist. Und ich finde das für mich immer, wie soll ich es ausdrücken? Ich finde es sehr ermutigend, mit Menschen, vor allen Dingen mit Geschwistern, mich auszutauschen, die in schwierigen Umständen sind, gesundheitlich oder sonst. Ich höre immer wieder von ihnen, ich weiß, dass Jesus da ist. Ich weiß, dass er bei mir ist. Sie erleben es viel direkter, viel authentischer oft als jemanden, dem es ja viel besser geht. Und das ermutigt mich, weil ich einfach darin sehe, ja, Gottes Wort ist wahr. Jesus ist da besonders nah. Wenn sich Jesus zu dir aufmacht und dir begegnet, wenn du ihn erkennen kannst als wahren Gott und als deiner Retter, dann hast du hier das wichtigste Ziel erreicht. Es gibt kein schöneres Ziel. Und wie auch bei den Jüngern wird er mit dir einige Lektionen durchgehen, um deinen Glauben zu festigen. Aber keine erdenkliche Widrigkeit kann von seiner Liebe trennen. Keine Situation deines Lebens, keine Widrigkeit kann dich von seiner Liebe trennen. Und um diese Gedanken abzuschließen und nochmal auch uns zu gründen da im Wort Gottes möchte ich Römer 8 lesen, wo gerade Paulus, der oft widrige Umstände erlebt hat, bezeugen kann in Versen 38 und 39. Römer 8, 38, 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.